SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen. Die Wirtschaftsstrategie der SPD für den Bundestagswahlkampf, die stößt bei anderen Parteien auf Kritik. Der Vorstand hatte das Strategiepapier gestern verabschiedet. Es sieht unter anderem 15 Euro Mindestlohn vor, Steuerentlastungen für viele Beschäftigte sowie Vorteile für Firmen, die in Deutschland investieren. Aus unserem Hauptstadtstudio Lissi Kaufmann.
Das sechsseitige Dokument trägt den Titel »Wir kämpfen für Deutschlands Zukunft. Wirtschaft ankurbeln, Arbeitsplätze sichern, Beschäftigte entlasten.« Finanzminister Christian Lindner wirft der SPD vor, sich von der sozialen Marktwirtschaft zu verabschieden und mittelständische Betriebe stärker besteuern zu wollen. Der parlamentarische Geschäftsführer der Union im Bundestag, Thorsten Frey, spricht von Vorschlägen aus der politischen Mottenkiste. Deutschland befinde sich das zweite Jahr in Folge in der Rezession und die SPD finde nicht die Kraft zu einem echten Kurswechsel, sagte er dem Tagesspiegel.
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft rechnet damit, dass mehr als 100.000 Lehrkräfte bis 2030 in den Schulen fehlen werden. Wegen der Einführung des Rechts auf Ganztagsbetreuung werde der Lehrkräftemangel erheblich verschärft, begründete Gewerkschaftschefin Finnern diese Einschätzung. Sie sagte der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten, außerdem würden mehrere hunderttausend Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe fehlen. Etwa Erzieher, Sozialarbeiter und Schulpsychologen. Bund und Länder haben das Recht auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen beschlossen. Es soll schrittweise eingeführt werden. Die Polizei im US-Bundesstaat Kalifornien hat in der Nähe eines Wahlkampfauftritts des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Trump einen bewaffneten Mann festgenommen. Er ist laut Medienberichten Mitglied einer rechtsextremen Gruppe und Trump-Fan. Der örtliche Sheriff dagegen ist überzeugt, einen weiteren Attentatsversuch auf Trump verhindert zu haben. Nils Dams.
Der Mann habe sich als Journalist ausgegeben und sei so durch eine erste Sicherheitskontrolle gekommen, bei einer weiteren aber durch sein offensichtlich gefälschtes Nummernschild aufgefallen. Die Polizei habe dann seinen schwarzen Geländewagen durchsucht und dabei zwei geladene Waffen, mehrere Schachteln Munition und mehrere Pässe und Führerscheine mit unterschiedlichen Namen gefunden. Der Mann sei wegen des Verdachts auf illegalen Waffenbesitz festgenommen und am selben Tag gegen eine Kaution von $5.000 wieder freigelassen worden. Der Vorfall habe keine Auswirkungen auf die Sicherheit von Ex-Präsident Trump gehabt.
US-Präsident Biden hat sich in Florida über die Schäden durch den Hurricane Milton informiert. Nach einem Flug über das verwüstete Gebiet sprach Biden von katastrophalen Zerstörungen. Wegen des Hurricanes hatte Biden unter anderem die Pläne für seinen Deutschlandbesuch geändert. Jetzt heißt es, dass er am Freitag in Berlin erwartet wird und Bundeskanzler Scholz sowie Bundespräsident Steinmeier treffen will. Bei einem Drohnenangriff der libanesischen Hisbollah-Miliz auf einen israelischen Armeestützpunkt nahe der Stadt Binyamina sind 4 Soldaten getötet und zahlreiche weitere verletzt worden. Eine erste Untersuchung ergab, dass die 2 Drohnen zwar vom israelischen Radar geortet worden waren, nur bei einer gelang aber der Abschuss. Die 2. Drohne schlug ohne Vorwarnung in die Militärbasis ein. Bettina Meyer.
Dutzende Menschen wurden verletzt, es gab auch Schwerverletzte, einige kämpfen ums Überleben, teilten Rettungskräfte in Israel mit. Noch sind die genauen Umstände nicht geklärt. In den israelischen TV-Nachrichten werden Bilder gezeigt, wie Rettungswagen Verletzte in Kliniken bringen, auch Hubschrauber bringen Verletzte in Krankenhäuser. Nach vorliegenden Angaben wurde zuvor kein Luftalarm ausgelöst. Inzwischen hat sich die libanesische Terrormiliz Hisbollah zu dem Drohnenanschlag bekannt. Bereits vor 2 Tagen war eine libanesische Drohne nördlich von Tel Aviv in der Stadt Herzliya eingeschlagen. Dabei wurde ein Altersheim getroffen, es gab aber keine Verletzten.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Nach Nebelauflösung viele Wolken und Schauer bei 10 bis 19 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
In Rheinland-Pfalz sind gerade die Herbstferien losgegangen. In Baden-Württemberg ist es in 2 Wochen soweit. Wir schauen deshalb diese Woche jeden Morgen in SWR aktuell aufs Reisen. Wir werden unter anderem über Skitourismus und über den neuen Bahnfahrplan sprechen. Und heute soll es um Flugreisen gehen. In der Corona-Pandemie hat die Flugbranche eine ziemliche Delle bekommen und sich nur in Teilen davon erholt. Tamara Land aus der SWR-Wirtschaftsredaktion hat sich angeschaut, wie es der Branche inzwischen geht. Wie viel wird denn nach der Pandemie eigentlich wieder geflogen?
Ja, die Passagierzahlen haben sich seit dem Corona-Absturz schon erholt. Sie liegen aber nach wie vor sehr deutlich unter dem bisherigen Rekordjahr 2019. Damals sind laut Statistischem Bundesamt knapp 230 Millionen Passagiere in Deutschland gestartet oder gelandet. Vergangenes Jahr waren es nur 185 Millionen Passagiere. Das ist also ein Minus von fast 20%. Und voraussichtlich wird Deutschland auch in diesem Jahr noch nicht das Vorkrisenniveau erreichen. Die deutsche Flugsicherung rechnet sogar damit, dass erst 2027 wieder so viel geflogen wird wie vor der Pandemie. Und vielleicht auch noch ganz interessant, vor allem der innerdeutsche Flugverkehr hat stark abgenommen. Letztes Jahr gab es nur halb so viele innerdeutsche Passagiere wie 2019. Und wahrscheinlich wird sich dieser Markt auch gar nicht mehr vollständig erholen, denn innerdeutsche Passagiere sind ja meistens Geschäftsreisende und die haben sich in der Pandemie eben damit arrangiert, dass man statt hin und her zu fliegen auch ganz einfach eine Videokonferenz machen kann.
Wie entwickeln sich denn die Preise derzeit?
Die entwickeln sich genau andersrum. Während die Passagierzahlen gesunken sind, sind die Preise gestiegen. Die Statistiker warnen zwar, dass ein Preisvergleich nicht ganz einfach ist, weil es 2020 und 2021 ja zeitweise praktisch gar keine Flüge gab. Aber unter diesem Vorbehalt kann man sagen, dass sich Flüge um gut 50% verteuert haben in den letzten 5 Jahren. Und das kann man auch noch mal ein bisschen aufdröseln. Bei Inlandsflügen sind die Preisaufschläge weniger stark als bei Auslandsflügen. Und wenn man sich das Gesamtpaket anguckt, dann haben sich Pauschalreisen auch nicht ganz so stark verteuert wie separat gebuchte Flüge. Aber alles in allem sind Reisen mit dem Flugzeug schon deutlich teurer geworden.
Und was sind für die Fluggäste aus Deutschland aktuell die beliebtesten Ziele?
Ja, es ist tatsächlich so, wie man es erwarten würde. Palma de Mallorca ist der Flughafen, der am meisten angeflogen wird. Allein dieses Jahr sind da schon fast 3 Millionen Fluggäste hingeflogen und das Jahr ist ja noch nicht zu Ende. Auf Platz 2 steht Antalya und dann auf Platz 3 London Heathrow, wobei das aber wieder auf das Konto der Geschäftsreisenden gehen dürfte. Es gibt da eine etwas ältere Auswertung vom Flughafenverband und die zeigt, dass Großbritannien das wichtigste Businessziel im Ausland ist. Wenn wir jetzt nicht auf die Flughäfen, sondern auf die Länder schauen, dann sind Spanien, Türkei und Italien die beliebtesten Ziele. Die USA kommen auf Platz 5 und da ist über die Jahre hinweg auch sehr wenig Bewegung drin. Die Vorlieben bleiben da weitgehend gleich.
Die Einschätzung von Tamara Land aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Morgen früh ist unser Thema dann Flugscham.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Auf EU-Ebene geht es heute mal wieder um die weitere Unterstützung der Ukraine. Die Außenminister der Mitgliedsländer wollen heute ein richtig großes Paket freigeben. Es geht vor allem um Geld. Helga Schmidt berichtet aus Brüssel.
Es gab Gerüchte, dass die Europäer in der Hilfe für die Ukraine nachlassen könnten. Heute wollen sie das Gegenteil beweisen. 35 Milliarden Euro, das ist die Summe, die Europas Außenminister heute freigeben. Mit dem Geld soll die ukrainische Regierung Waffen kaufen können. Die Höhe von 35 Milliarden gilt als außergewöhnlich. Es ist weit mehr als die bisherige bilaterale Hilfe der einzelnen EU-Länder. Die 35 Milliarden werden als Kredit vergeben. Er wird garantiert durch das russische Staatsvermögen, das Russland in Europa angelegt hatte, seit Kriegsbeginn aber eingefroren ist. Nach Einschätzung der Brüsseler EU-Kommission ist der Kredit ein Signal an Moskau, dass Russland für seine Aggression gegen die Ukraine direkt bezahlen muss. Es gibt allerdings noch einen Haken. Ungarn sperrt sich als einziges EU-Land dagegen, dass die Zinsen aus dem russischen Vermögen langfristig für die Ukraine genutzt werden. Sollte Ungarn weiter blockieren, müsste der 35 Milliarden Kredit über den EU-Haushalt finanziert werden.
Der neue NATO-Generalsekretär Mark Rutte wird heute in Wiesbaden erwartet. Er trifft sich mit Verteidigungsminister Boris Pistorius. Nach NATO-Angaben wollen beide das neue Hauptquartier des Verteidigungsbündnisses für die Ukraine-Hilfe besichtigen. Rüttes Vorgänger Stoltenberg hatte beim NATO-Gipfel im Juli angekündigt, dass von dort aus künftig die Ausbildung ukrainischer Streitkräfte und Waffenlieferungen an die Ukraine koordiniert werden. In Berlin geht es heute um den Westbalkan. Kanzler Olaf Scholz empfängt zahlreiche Staats- und Regierungschefs aus der Region und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen zum Gipfeltreffen. Das entsprechende Format war vor 10 Jahren von Deutschland ins Leben gerufen worden. Im Rahmen des sogenannten Berlin-Prozesses sollen 6 Westbalkanstaaten auf ihrem Weg in die EU unterstützt werden. Konkret geht es um die Länder Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien. Christina Nagel.
Das Format war eigentlich auf 4 Jahre angelegt. Inzwischen sind es 10 und bei zentralen Punkten sind die Beteiligten noch immer nicht entscheidend vorangekommen. Die Lage in der Region ist noch immer nicht überall stabil. Die EU vermisst Reformen, die 6 Westbalkanländer, die unterschiedlicher kaum sein könnten, eine ernst gemeinte Beitrittsperspektive. Damit es auf dem Jubiläumsgipfel trotzdem etwas zu feiern gibt, haben sich die Diplomaten bis zuletzt ins Zeug gelegt. Außenministerin Baerbock konnte vor wenigen Tagen einen Durchbruch vermelden. Der Knoten bei einem der wichtigsten Projekte des Berlin-Prozesses sei durchschlagen. Der Weg frei für das regionale Freihandelsabkommen CEFTA und damit auch für einen neuen Aktionsplan für einen gemeinsamen regionalen Markt auf dem Westbalkan. Der Plan soll heute ebenso wie eine Reihe weiterer Dokumente von den Staats- und Regierungschefs unterzeichnet werden. Es wäre, so Baerbock, ein Meilenstein auf einem Weg, der für alle Beteiligten trotz aller Bekenntnisse noch immer sehr lang ist.
Und wir haben noch einige Preise, die zu verleihen sind. Zum Abschluss der diesjährigen Nobelpreisbekanntgaben werden die Preisträger in der Kategorie Wirtschaftswissenschaften gekürt. Und im Frankfurter Römer wird heute Abend der Deutsche Buchpreis verliehen. Simone Thielmann weiß, wer sich Hoffnung machen kann.
Traditionell am Vorabend der Frankfurter Buchmesse verleiht der Börsenverein des deutschen Buchhandels den Deutschen Buchpreis. 4 Schriftstellerinnen und 2 Schriftsteller stehen auf der Shortlist für den besten deutschsprachigen Roman des Jahres. Darunter der bereits vielfach ausgezeichnete Leipziger Autor Clemens Meyer. Mit seinem über 1000-seitigen Roman Die Projektoren taucht er tief in die Geschichte Jugoslawiens ein. Ein Handlungsstrang führt ihn auch zu Karl May und zu den Dreharbeiten der Winnetou-Filme, die auf dem Balkan entstanden. Iris Wolfs Roman Lichtung stammt aus dem Januar dieses Jahres und stand bereits auf der Bestsellerliste. Außerdem sind Martina Hefter, Maren Kames, Ronja Othmann und Markus Thielemann für den bedeutenden Buchpreis nominiert. Die Jury betont, dass sie Romane ausgewählt habe, die auf neue Weise Licht und Dunkel unserer jüngeren Geschichte erkundeten und große literarische Abenteuer seien. Der Deutsche Buchpreis wird in diesem Jahr zum 20. Mal verliehen und ist mit 25.000 Euro dotiert.
Es ist ein absoluter Fußballklassiker heute Abend. Die deutsche Nationalmannschaft spielt gegen die Niederlande in der Nations League. Wenn sie das Spiel gewinnt, steht sie im Viertelfinale. Michael Augustin.
Es könnte ein emotionaler Abend werden in München. Noch vor den Nationalhymnen werden die 2014er Weltmeister Manuel Neuer, Thomas Müller, Toni Kroos sowie EM-Kapitän Ilkay Gündoğan verabschiedet. Außerdem wird an die kürzlich verstorbene niederländische Fußballlegende Johan Neeskens erinnert, ebenso an Ex-Nationaltorhüter Dieter Budenski. Er starb vergangenen Mittwoch. Sportlich könnte das DFB-Team mit einem Sieg vorzeitig ins Viertelfinale der Nations League einziehen. Oliver Baumann wird im Tor stehen und mit 34 Jahren sein erstes Länderspiel machen. Auf der Doppel-6 setzt Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Angelo Stiller und Alexander Pavlovic.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Jugend und Parlament heißt die Veranstaltung, die heute im Bundestag stattfindet. Bis morgen nehmen mehr als 300 junge Erwachsene, auch aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, an Planspielen teil und lernen, wie der Bundestag arbeitet. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Lissi Kaufmann meint, eine prima Chance, um sich auf die Ansprüche der Politiker der Zukunft einzustellen.
Stundenlange Ausschusssitzungen, Parlamentsdebatten bis weit nach 22 Uhr, Wochenendtermine im Wahlkreis, lange Pendelstrecken. Es klingt so ziemlich wie der Albtraum der Generation Z. 300 junge Menschen dieser Generation werden bis morgen im Bundestag unterwegs sein, im Rahmen des Planspiels Jugend und Parlament. Und es ist die Gelegenheit für die Politik, genau hinzuhören und sich auf die Kollegen von morgen vorzubereiten. Die, so sagt man ihnen nach, haben nämlich keinen Bock mehr auf schlechte Arbeitsbedingungen. Wenn es was Besseres gibt, sind sie raus. Gesundheit steht viel stärker im Vordergrund. Freizeit sowieso, das sagt die Generation ganz offen. Der Bundestag sollte also langsam anfangen, sich über seine Workaholic-Arbeitsbedingungen Gedanken zu machen, die schon so manchen Politiker frühzeitig ausgenockt haben. Weniger ist manchmal mehr, könnte im Übrigen auch den bürokratischen Apparat entschlacken. Stattdessen wäre vielleicht an der ein oder anderen Stelle im Bundestag ein Fitnessstudio nicht verkehrt. Dem letzten Sommerhit nachzuurteilen, zählen Bauch, Beine, Po nämlich zu den wirklich wichtigen Dingen für die Generation Z.
Gedanken von unserer Berlin-Korrespondentin Lissi Kaufmann.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.